Wir sind bei der Frage, wie kommt es dazu, dass das Volk Israel diese 40 Jahre in der Wüste zubringen muss? Wie äußert sich Glaube, Unglaube, Gehorsam, Ungehorsam im Leben dieses Volkes? Und wir haben sehr bildhafte Texte vor uns. Kapitel 11, 4. Mose 11, Vers 1. Da machte sich das Volk ungeduldig. Das gefiel dem Herrn übel. Und als es der Herr hörte, ergrimmte sein Zorn und er zündete das Feuer des Herrn unter ihnen an. Da schrie das Volk zu Mose. Ungeduld. Habt ihr schon gemerkt, dass wir eine Instant-Gesellschaft sind heute? Instant-Soße, Instant-Suppe, Instant-Kaffee, Instant-Tee. Warum? Alles geht nicht schnell genug. Und wir sind auch im Geistlichen sehr, sehr ungeduldige Menschen mit Gott. Wie oft beschuldigen wir Gott? Ich denke an meinen Sohn, und auf seinem Alter kann man ihm das nicht übel nehmen. Das hat ihm auch gut getan, das mal ehrlich zuzugeben. Er war, glaube ich, in der 3. oder 4. Klasse. Und er betete für ein ganz bestimmtes Anliegen einige Tage. Und eines Tages, als wir wieder Andacht machten, dann sagt er, ich bete nicht mehr zu Gott. Jetzt habe ich ihm das schon so manchmal gesagt und Gott hat mein Gebet nicht erhört, dann rede ich nicht mehr mit ihm. Ich fand das ganz prima. Ich liebe eine offene Sprache. Das ist ehrlich. So hat er gedacht in seinem Herzen, warum soll er dann schöner reden? Soll er das so sagen? Und dadurch sind wir in ein ganz tolles Gespräch gekommen miteinander. Wie ist das mit Gott? Kann ich den Zeiger an seiner Uhr vorstellen? Wer von uns hat das nicht schon probiert? Und wenn ich in diesem ungeduldigen Zustand verharre, dann sagt Gott einfach Nein zu mir. Aber das lässt er sich nicht bieten. Ungeduld ist eine ganz sichere Haltung, mit der wir uns von Gott entfernen. Es geht in unseren Lebensführungen nicht schnell genug. Dann beschuldigen wir Gott. Wir können nicht mehr warten. Denkt mal, wie viele Christen, ich spreche nicht von der Welt, dort ist das ganz normal und da sage ich auch gar nichts. Wie viele Christen, junge Christen, können nicht warten bis zur Ehe. Sie wundern sich dann, dass Gott über ihrem Leben unter Umständen Nein sagt und sie in der Ferne leben. Ungeduld. Ungeduld ist eine Beleidigung Gottes. Und wir lesen ja in der Bibel, Geduld ist eine Frucht des Geistes. Nun sind wir äußerst raffiniert. Wenn ich mich in meiner Ungeduld erwische, dann sage ich, ich habe ein trauriges Erbe von meinem Vater übernommen. Das ist halt mein Temperament. Meinen wir, dass Gott die Entschuldigung annimmt? Das ist halt mein Temperament. Wessen Temperament ist das denn? Des neuen Menschen oder des alten? Und wer ist der Alte? Das bin ja ich. Also, bitte, mit diesen Entschuldigungen. Du kannst nicht sagen, mein Vater ist schon immer jähzornig gewesen. Und ich bin es halt auch. Und das kannst du schon im Kinderzimmer sehen, bei den Kindern. Da baut einer von Holzklötzchen einen Turm und immer beim 4. Klötzchen fällt er um. Und dann können sie sehen, wie der Fuchs teufelswild wird, steht auf und kickt die Klötzchen voll Wut. Da bist du am Faden einfädeln. Und findest das Nadelöhr nicht. Und irgendwann platzt dir der Kragen. Du kannst in deinem Alltag dich sehr schön beobachten. Darf ich eines sagen? Wir verbauen uns durch Ungeduld sehr, sehr oft die Segnungen Gottes. Und Gott sagt nein. Hier, 4. Mose, könnt selber nachlesen. Kapitel 11, Vers 4. Das Pöbelvolk unter ihnen war lüstern geworden. Sie saßen und weinten samt den Kindern Israel und sprachen, wer will uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln, den Knoblauch. Nun ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als Manna. Vers 10, da ergrimmte der Zorn des Herrn und Mose war sehr bange. Die Begehrlichkeit. Die Habsucht, die Unzufriedenheit, ein Kennzeichen unserer Zeit. Beobachtet das einmal. Der Möbelwagen steht in der Nachbarschaft und bringt eine neue Wohnzimmergarnitur. Drei Nachbarn gucken durchs Fenster. Die Männer sind nicht zu Hause. Sind ja nur die Frauen, die neugierig sind. Oh, oh, oh. Ich bekenne mich schuldig. Ja. 5 Uhr kommt der Mann nach Hause. Was kriegt der zu hören? Wer formuliert? Wie? Du, denk mal, die Nachbarn, die müssen ihr Wohnzimmer rausgeschmissen haben. Die haben Neues bekommen. Guck dir mal unsere Möbel an. Das wäre doch auch Zeit. Ihr lieben Männer, der Kollege hat eben die neueste Ausgabe des Audi angeschafft. Und du hockst in deinen schon längst nicht mehr aktuellen Ascona hinein. Was für Gedanken plagen dich beim Heimfahren? Wie alt ist der schon? Wie viele Kilometer hat er denn drauf? Kennt ihr diese Gefühle? Hier ist ein Volk, das nicht mehr zufrieden ist, jeden Tag das Gleiche zu bekommen. Und jetzt kommt die Begehrlichkeit, jetzt kommt die Unzufriedenheit, jetzt schäumt man das aus. Kennt ihr die Unruhe, die einem dann befällt? Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Langweiliger Alltag in unserem Christenleben. Ja, Pöbelvolk sind eine ganze Reihe Ägypter und andere Völker, die mitgezogen sind, die sich einfach Israel angeschlossen haben. Ja, da waren mit dabei. Die waren dabei. Und das wird das Pöbelvolk genannt. Aber ihr seht, wie schnell das Murren an einer Stelle angesteckt hat und sich ausgebreitet. Weil man gleich dachte, da hat ja nur einer ausgedrückt, was ich auch denke. Kennt ihr das in der Gemeinde? Ich wäre ja viel zu fromm, um das gesagt zu haben. Aber es tut mir direkt wohl, dass das mal einer gesagt hat. Aha, da wird meine Herzensstellung offenbar. Wisst ihr, wir werden heute zu fordernden Menschen erzogen. Gewerkschaftliches Denken. Das ist mein Recht, das gehört mir. Da kommt unser Junge nach Hause, 5. Klasse, Realschule, da haben sie über Menschenrechte und so weiter gesprochen. Mutti sagt zu ihm am Tisch, du, heute Mittag so mal zwischen deine Aufgaben in deiner Zeit des Entspannens, könntest du für Papa dann schnell rüber in die Bibelschule und die Post holen. Da sagt der Mutti, jetzt will ich dir mal was sagen. Wir haben in der Schule gelernt, freie Zeit ist Zeit, in der ich bestimme, was ich will. Hallo, 11 Jahre alt. Wunderbar idiotisiert. Wisst ihr, komm vom Bauernhof, wisst ihr, dass wenn der 14-Jährige vom Papa auf dem Trecker befohlen wird, dass der Polizei anrufen darf? Herr Wachmeister, ich habe keine Lust, Trecker zu fahren. Mein Vater zwingt mich, hat gesagt, sonst kriegst du nichts zum Abendbrot. Gib mir mal deinen Vater. Am anderen Ende ist der Herr Wachmeister und sagt, Herr Weber, ich muss Sie ganz freundlich darauf aufmerksam machen, dass Sie von Gesetzes wegen keine Möglichkeit haben, Ihren Sohn zu zwingen, auf den Trecker zu sitzen. Wenn er es freiwillig tut, dann können Sie es gewähren lassen. Wenn er nicht will, haben Sie keine Möglichkeit. Und wenn Sie ihn zwingen und er ruft uns noch einmal an, müssen wir kommen und die Sache klären. Ei, ei, ei. Wir sind eine Nation, die nur noch erzogen ist zu fordern, fordern, fordern. Ob das Vater Staat ist, der soll mal und so weiter. Und wohin geht das alles, was wir fordern? Alles in die eigenen Taschen. Wir sorgen nur für uns. Forderungsdenken. Da ist die christliche Ehe. Der Mann hat Erwartungshaltung seiner Frau gegenüber. Wo nimmst du das her in der Bibel? Erwartungshaltung ist Egoismus. Die Bibel sagt, du sollst dich deiner Frau geben, du sollst sie lieben und opfern, aber nicht erwarten. Da ist die Frau, die hat bestimmte Erwartungen in ihren Mann. Du sollst deinem Mann untertan sein. Nur Erwartungen? Wo haben wir das her? Das ist alles unsere fleischliche, sündige Natur. Dann wundern wir uns, dass eigentlich eine Ehe, wir haben gar keinen Streit untereinander, aber die ist langweilig geworden. Die ist alltäglich geworden. Warum? Da wird nichts mehr investiert. Wenn du deinen Wagen nicht ab und zu polierst, dann wird der halt blind, der Lack. Der glänzt nicht mehr. Und ich habe zu manch einem Ehemann gesagt, wenn du deine Frau so viel streicheln würdest wie dein Auto, dann würde deine Ehe glänzen. Aber da wird nichts mehr investiert. Und plötzlich spürt der Mann, wenn er ein anderes Mädchen sieht im Büro und so weiter, ein Kribbeln. Und was ist mit seiner Frau? Ach, das ist so alltäglich langweilig geworden. Solche Männer frage ich, sag mal, was investierst du in deine Ehe? Wie hast du denn dich so nach den Hochzeitsflitterwochen verabschiedet, wenn du ins Geschäft gegangen bist von deiner Frau? Und wie machst du das heute? Tschüss, Ole, bis heute Abend. Ne? Und vorher war das immer eine Zeremonie, die dauerte längere Zeit, weil man sich für tatsächlich 8 Stunden trennte voneinander. Die Welt geht ja unter. Muss man auf alle Fälle vorholen. Und wie kam man dann nach Hause? Nachholbedürfnis. 5 Jahre verheiratet. Ach, weißt du, dann wird alles so ein bisschen gemütlicher. Wunderst du dich, wenn diese Ehe eine langweilige Ehe ist? Da wird nichts mehr investiert. Wir sind eine Menschheit geworden, die nur noch fordert, erwartet, und das offenbart unseren Egoismus. Das ist traurig. Das ist 4. Mose. Kapitel 12. Studiert das heute Mittag. Lest diese Kapitel durch. Ihr werdet in einen Spiegel schauen, sondergleichen. Und ihr werdet an so mancher Stelle denken, lieber Gott, wenn du mit mir so handeln würdest, wie du mit Israel, wäre ich längst nicht mehr da. 4. Mose 12, 1. Miriam und Aaron redeten wieder Mose um seines Weibes willen, der Morin, die er genommen hatte. Hatten sie Grund zu reden? Ursula? Ja, hatten sie ein Recht zu reden? Nö. Wer hat euch denn zum Richter bestellt über euren Bruder? Es geht euch doch nichts an. Das könnt ihr mir überlassen. Gott hat mich nicht zum Erzieher des anderen berufen. Das macht er selber. Grund hatten sie, denn er hat eine Morin geheiratet. Und er sollte eine Israelitin heiraten. Aber der war ja weit weg vom Fenster, als er die heiratete. Das war ja in der Gottesferne, als er dort in der Wüste Midians auf der Hochschule war. Sie redeten wieder Mose. Vers 2, sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Wir sind doch seine älteren Geschwister und der Jüngste von uns dreien, der will da immer den Ton angeben und bestimmen und dazu hat er noch die falsche Frau. Redet Gott nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Weißt du, so manches Schlafzimmergespräch, wo in der Ehe über andere hergezogen wird, so manches Tischgespräch am Mittagstisch, wo über den Prediger, der am Morgen gerade die Predigt gebracht hatte, hergezogen wird, der Herr hörte. Der Kritikgeist, der Richtgeist. Vers 8. Da sagt der Herr, mündlich rede ich mit Mose. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, wieder meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn ergrimmte und er wandte sich weg und Miriam war aussätzig. Vers 14, 7 Tage außerhalb vom Lager. Vers 15, Miriam war 7 Tage verschlossen und das Volk zog nicht weiter. Wunderst du dich vielleicht, warum du im geistlichen Leben nicht mehr weiterkommst? Prüfe einmal, ob Kritikgeist, Richtgeist über Geschwister dich blockiert, dass du nicht mehr weiterkommst. Klaus. Ich preise Gott für die Weisheit meiner Frau. Durch meinen Dienst in der Schule und so weiter, durch meinen Dienst in der Öffentlichkeit, bin ich manchmal so richtig geladen, unter Dampf nach Hause gekommen. Wir legten uns ins Bett und irgendwo musste ich Dampf ablassen. Habe ich meiner Frau angefangen zu erzählen, was für ein unmöglicher Mensch der und der ist. Wie oft hat sie so nach dem zweiten Satz ihre Hand rübergestreckt zu mir, meine Hand ein bisschen gedrückt und irgendwo zwischen zwei Wörtern, wo sie mal noch dazwischen kam, ganz freundlich die Frage angestellt, sag mal, hilft dir das, wenn du das jetzt weiter erzählst? Oder gäbe es einen anderen Weg, eine Lösung zu finden? Was hast du mir schon zu sagen? Ich weiß, ich habe manchmal absichtlich, um klar zu machen, hier bin ich der Boss, noch einen Satz weiter gesagt. Ist mir nicht gut bekommen. Hör auf deine Frau, fahr vorsichtig. Es war dann viel vernünftiger, dass wir miteinander die Hände falteten und beteten und ich meiner Frau einen Kuss geben konnte und ihr Danke sagen, dass sie mich bewahrt hat vor dem Ausschäumen von Sünde, Sünde, Sünde. Und was hätte ich gemacht? Am nächsten Tag hätte meine Frau diese Gedanken weiter bewegt. Vielleicht hätten wir am Tisch gesprochen, die Kinder hätten die mitbekommen und dann hätten die Kinder die weiter bewegt. Und wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über, die Frau, ihre Freundin besucht sie, oder ist am Telefon. Du weißt, was mein Mann mir erzählt hat? Aha, die Stündlerpost ist die schnellste der Welt. Die geht ganz schnell weiter. Ich habe eines gelernt. Ich versündige mich in meinem Herzen, wenn ich Kritik äußere, ganz egal wem gegenüber. Ich versündige mich in meinem Herzen. Ich bewirke eine Trennung zu diesem Bruder. Und es gibt nur den einen Weg und ich gehe zu Gott und sage, lieber Herr, ob das so ist, ob das nicht so ist, das weiß ich nicht, das kümmert mich auch nicht. Du hast mich nicht zum Erzieher meines Bruders berufen. Jetzt gib mir wieder Frieden in mein eigenes Herz hinein. Und indem ich mit mir ins Gericht gehe und indem ich mich ans Kreuz bringe, hört der Schmerz wieder auf. Denn gestochen wird ja nur einer, der lebt. Wenn ich einen Toten steche, der merkt ja nichts. Also war ich am Leben und deshalb bin ich so in Fahrt geraten. Das ist was anderes. Ermahnung will das Beste des anderen. Kritik will dir nur zeigen, was für ein toller Typ ich bin. Wenn wir einen anderen kritisieren, dann döppen wir ihn. Nun sind wir mal im See draußen und gucken, was dann das Naturgesetz sagt. Wenn ich den anderen döppe, dann komme ich hoch. Ich kann es auch anders sagen, damit ich hochkomme, muss ich den anderen döppen. Ja. Ermahnung, das soll sein, das ist was anderes. Wenn Gott mich beruft, wenn Gott hat mich nicht zum Erzieher berufen in Eigenständigkeit, wenn Gott mich beruft, dann habe ich mich zu stellen, dann habe ich einen sehr unangenehmen Auftrag, den ich gerne anderen überließe. Aber wenn es Gott haben will, okay, ich bin bereit. Aber jetzt geht es um den anderen, jetzt geht es überhaupt nicht um mich. Ich sage nein. Wenn wir das Wort Kritik anwenden, dann ist das Wort Kritik negativ besetzt in unserer Sprache. Dann müssen wir ein anderes Vokabel erfinden. Kritik ist negativ besetzt bei uns. Kritik ist eigentlich ein Ankreiden von Fehlern, Schuld, und so weiter des anderen. Gott hat mich nicht berufen, die Schuld des anderen anzuschreiben. Gott hat mich berufen, die Schuld des anderen wegzunehmen, ihm zu helfen. Das ist dann Ermahnung. Also 4. Mose 12 ist ein ganz, ganz gewaltiges Kapitel über das Fertigmachen eines Bruders. Grund ja, Recht nein. Nein, nein, ist gut.
Ja.
Ja. Ja. Okay. Sabine, für dich ist es hilfreich. Für dich ist es hilfreich, weil du im richtigen Verhältnis zu Gott stehst. Dass der andere dich anmutzt, zeigt, dass er nicht im richtigen Verhältnis zu Gott steht. Du hast nicht zu verantworten, was er zu verantworten hat. Du hast völlig recht, indem der andere mich mal so richtig fertig macht, kann mir das eine Hilfe sein. Aber es ist mir nur eine Hilfe, weil ich im richtigen Verhältnis zu Gott stehe. Der andere hat kein Recht, mich fertig zu machen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir sind das so gewöhnt in unserem Umgang. Ich komme in Sitzungen von Ältesten, von Gemeinden hinein, wo die einander die Meinung sagen, dass mir Hören und Sehen vergeht. Ja. Und ich frage mich dann, wie wollen diese Brüder am Sonntagmorgen mit Autorität vorne stehen und Gottes Wort weitersagen? Nein, nein, das sagt Gott nein. Das sagt Gott nein. 4. Mose 16. Gehen wir ein bisschen weiter. Wir überspringen etwas, was wir später zurückschlagen. 4. Mose 16. Wie kommt man in diesen Zustand? Vers 1. Korah, Datan und Abiram, Vers 2, die empörten sich wieder Mose samt etlichen Männern unter den Kindern Israel, Vornehmste in der Gemeinde, Ratsherren, namhafte Leute, und sie versammelten sich wieder Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr macht's zu viel. Die ganze Gemeinde ist schon überall heilig. Rebellion. Autoritätsverachtung. Auch ein sehr modernes Geschehen in unseren Gemeinden. Wie viele Kinder kommen geistlich nicht weiter, weil sie Autoritätsverachtung ihren Eltern gegenüber haben? Wie viele gläubige Kinder verlieren in der Schule ihr Zeugnis, weil sie den Lehrer verachten, ihn nicht als Autorität achten? Ich war immer bemüht, meinen Kindern zu sagen, gerade im Unterricht der Evolution Schöpfung, ihr sagt nie zum Lehrer, wenn er etwas sagt, das ist falsch. Das ist ein Angriff auf seine Persönlichkeit. Und was dann folgt, wisst ihr. Ihr stellt immer eine Frage. Eine Frage zu stellen heißt, den Menschen zu achten, dem ich eine Frage stelle. Ihn mit einer Gegenmeinung zu konfrontieren, heißt, wir beide sind gleich. Das ist Demokratie. Achtung. Und so bekommen auch Kinder, das ist für alle, die die Kinderarbeit machen, ganz, ganz wichtig. Es gibt viele gläubige Kinder, die in der Schule ihr Zeugnis verscherzt haben wegen ihrer frechen Schnauze. Autorität verachtet. Die Bibel sagt, Ehrfurcht vor Gott ist Anfang der Weisheit. Wisst ihr, warum wir so oft in der Bibel keine tiefe Erkenntnis bekommen? Weil der Gott, der in der Bibel zu uns redet, von uns wie ein Kumpel behandelt wird. Um die nächste Hausecke, wenn ich ihn gerade mal brauche, dann melde ich mich bei ihm, übrigens kann er sehen, was er macht. Wir gehen mit Gott schnodderig um, wie ein Kumpel. Viele unserer modernen Lieder singe ich nicht, weil sie Gott in die Hände nehmen des Menschen und Gott und der Mensch sagt dann Gott, was er tun soll. Da habt ihr das Gott, das sich gefallen lässt. Ich habe mit Hänsler über diese Frage mal gesprochen, als er diese Liederbücher rausgab. Rot, Gelb, Grün und so weiter. Dann hat er zu mir Folgendes, ich habe ihm gesagt, Bruder Hänsler, ich kann mit vielen Liedern, die in diesen Büchern stehen, nichts anfangen. Er sagte, ich habe schon die besten rausgesucht. Er sagte, was meinst du? Da kriege ich 800 Lieder, von denen sind kaum welche brauchbar, von diesem Standpunkt der Ehrfurcht vor Gott her. Und was meinst du, warum wir dann so viele alte Lieder aus alten Liederbüchern plötzlich anfangen drunter zu mischen, um noch ein bisschen gute Substanz drin zu haben? Aha. Wisst ihr, wenn ihr einmal in die alten, in die modernen, viele der modernen Schlagerlieder im christlichen Lager hineinhört, dann merkt ihr, da sitzt der Mensch auf dem Thron und sagt Gott, was er tun soll. Das ist nicht unser Gott der Bibel. Wundern wir uns, dass solche Jugendlichen innerlich irgendwo nie weiterkommen, einfach auf einem bestimmten Wachstumsstadium stehen bleiben, weil sie Gott in einer Ehrfurchtslosigkeit begegnen. Seid untertan untereinander, seid untertan den Ältesten in der Gemeinde und so weiter. Klaus, ich will es nicht, weil ich an dieser Stelle genau das nicht will, was man dann so leicht tut. Ich kann nur sagen, ihr braucht nur die Lieder zu lesen. Ist Gott im Mittelpunkt und der Mensch dreht sich um Gott? Oder ist der Mensch im Mittelpunkt und Gott dreht sich um den Menschen? Und sobald ihr solche Lieder habt und in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt, dann tut euch beim Singen es weh, innerlich. Und ihr werdet von alleine aufhören, diese Lieder zu singen. Ihr könnt sie nicht mehr singen. Weil ihr nicht mehr Gott Befehlserteiler seid. Rebellion, das geht ganz weit. Das ist die Befreiungstheologie beispielsweise. Hat Paulus den Sklaven gesagt, rebelliert mal gegen eure Herren? Er sagte, seid ganz schön untertan, wenn ihr frei werden könnt, dann werdet frei, aber macht euch nicht frei. Befreiungstheologie, nee. Die Bibel kennt Autoritäten, seid untertan, Rebellion. Wie viele Eltern verderben sich die Autorität im Gehorsam ihrer Kinder durch eigene Autoritätsverachtung? Da fährt dein 6-7-jähriger Sohn im Auto mit, du bist innerorts und hast 80 drauf. Dann macht dein Sohn dich aufmerksam, sagt, Papa, was ein bisschen zu viel Druck drauf. Ja, ich passe schon auf, dass keine Radarstelle an der Straße steht, dann gehe ich runter. Das brauchst du deinem Sohn nur einmal zu sagen. Aber du hast ihn erzogen, deine Autorität auch nicht mehr zu achten. Er macht dir nach, was du vormachst. Kinder werden nicht erzogen durch das, was Eltern sagen, sondern durch das, was Eltern leben. Wie soll meine Frau mich achten, wenn sie im Auto mitfährt und sie ist auch Autofahrerin? Und ich kümmere mich nicht um die Schilder. Wie soll dann meine Frau mir untertan sein? Ich habe immer nur so viel Autorität, wie Autorität über mir ist. Der Hermann ist in unserer Mitte ein ganz harmloser Geselle, den wir alle lieb haben. Da kümmert sich doch keiner um ihn. Wenn der jetzt in Uniform da wäre, dann müsstet ihr mal sehen, wenn er unten auf der Straße beispielsweise läuft und da kommt ein Auto daher, was ist der Blick des Autofahrers als allererstes? Wieso? Das macht doch nicht der Hermann, sondern seine Uniform. Der Staat hat ihm über seine Uniform Autorität gegeben. Weil er dem Staat untertan ist, hat er Autorität. Wenn ich Gott untertan bin, dann habe ich Autorität. Ich habe ja nicht Autorität aus mir selber. Autorität ist nur verliehen. Und sobald wir rebellische Herzen haben, sobald wir rebellieren, haben wir keine Autorität mehr. Ich habe zu manchem Kinderarbeiter gesagt, wenn er keine Disziplin in der Kinderstunde hat, prüfe einmal dein Leben vor Gott, ob du Gott als Autorität achtest. Wenn du deine Knie beugst vor Gott und wenn du Autorität achtest, dann wirst du staunen, wie Gott dir Autorität verleiht in der Kinderstunde. Eines der schönsten biblischen Beispiele ist Elia und Ahab. Der Ahab sucht ja jahrelang Elia. Wenn ich dich kriege, ich drehe dir den Hals um. Denn wegen dir regnet es nicht. Und jetzt begegnet er ihm auf der Straße. Das ist der willkommene Tag. Da habe ich drauf gewartet, komm Bürschchen. Und was geschieht in diesem Augenblick, als die beiden Männer sich begegnen? Hör mal, Ahab, es ist dann Zeit, du versammelst mir ganz Israel auf dem Berg Karmel dann und dann und dann werde ich kommen und werde euch eine Predigt halten. Und dieser Ahab, wie ein kleiner Junge, gehorcht und versammelt das ganze Volk. Woher hat Elia diese Autorität? Da steht er vor dem ganzen Volk, vor den 800 Baalspriestern, die er nachher noch abschlachtet. Und keiner krümmt ihm ein Haar auf dem Berg Karmel. Wo hat der Mann die Autorität her? Und wenn ihr dann weiterlest, dort in Kapitel 18, in 1. Könige, dann findet ihr, wie dieser Mann vor Gott tritt. Da heißt es, da klemmte er den Kopf zwischen die Knie und betete vor Gott. Aha. Wie heißt sein Name, Elia? Der Herr, vor dem ich stehe. Und so beginnt er seine Botschaft. Der Herr, vor dem ich stehe. Wieso hat dieser Mann solche Autorität? Wieso fürchtet sich ein ganzes Volk vor diesem Mann? Er war nicht furchterregend. Er hatte Autorität, weil er unter Gott stand. Innere Rebellion. Wenn wir rebellische Herzen haben, ob das unser Chef ist, ob das unsere Eltern sind, ob das die Ordnungen des Staates sind, das spielt gar keine Rolle. Ihr seid untertan den Ordnungen eures Staates. Der Staat hat das Schwert nicht umsonst und so weiter. Das sind die neutestamentlichen Verse. Wenn du ein rebellisches Herz hast, dann wirst du immer den Ast abschneiden, auf dem du sitzt. 40 Jahre Wüstenwanderung, der Herr hat Zeit. 4. Mose 17, Vers 6. Des anderen Tages murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel wieder Mose und Aaron und sprachen, ihr habt des Herrn Volk getötet. Und da sich die Gemeinde versammelte, wieder Mose und Aaron, wandten sie sich zur Hütte des Stiftes und siehe da, da bedeckte die Wolke, die Herrlichkeit des Herrn erschien. Hebt euch aus dieser Gemeinde, ich will sie vertilgen. Der Zorn Gottes kommt. Hier ist Mitbestimmung gefordert, aber ohne Verantwortung. Das ist das Interessante. Mitbestimmung ja, Verantwortung nein. Gleichberechtigung. Wir haben genauso viel zu sagen wie ihr. Demokratie in der Gemeinde. Wo findet ihr im Neuen Testament in der Gemeinde Demokratie? Das gibt es nicht in der Bibel. Es gibt ein Untertansein, aber nicht Demokratie, Gleichberechtigung. Und überall da, und jetzt können wir die großen gesellschaftlichen Probleme der Emanzipation, des Feminismus und alles Mögliche, das können wir alles hier anführen. Du brauchst nur Mitbestimmung zu wollen. Dann bist du aus der Segensstraße Gottes abgefahren und bist im Nebengeleise und Gott lässt dich liegen. Mitbestimmung kennt Gott nicht. Und das ist so wichtig, dass wir diese Prinzipien hier in diesem Buch studieren. Und ich picke ja die Verse nur heraus. Ihr könnt heute Mittag mal den ganzen Zusammenhang lesen. Dann werdet ihr das feststellen. 4. Mose 21. Vers 4, da sie vom Berge Hor zum Wege, dem Schilfmeer zogen, um der Edomiterland herum, und das Volk war verdrossen auf dem Weg und redeten wieder Mose und wieder Gott. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk. Und wie? Jetzt habe ich nicht verstanden. Ja, das Manna, natürlich. 4. Mose 25. Israel, Vers 1, wohnte in Sittim und das Volk hob an zu huren mit der Moabitertöchter, welche luden das Volk zum Opfer ihrer Götter und das Volk aß und betete ihre Götter an. Vers 4, nimm alle Obersten des Volkes, hänge sie dem Herrn auf an der Sonne, sagt der Herr. Was für eine Strafe. Hurerei, Unreinheit, Ehebruch, Mischehen, Geschiedene, die wieder heiraten, Sexbesessenheit unserer Zeit. Mach mit, du wirst dir den Ast absägen, auf dem du lebst. Gott sagt nein. Gott hat seine Normen ganz klar in seinem Wort festgelegt. Bejahe ich diese Normen, Glaube, Unglaube, Gehorsam, Ungehorsam, Leben im Geist, Leben im Fleisch. Gehen wir zu den zentralen Kapiteln, die wir ausgelassen haben, Kapitel 13, 14, noch ganz schnell. Und da findet ihr sehr ausführlich das alles beschrieben, was wir jetzt angesprochen haben. Kapitel 13, der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus in das Land, Kanaan zu erkunden, das ich den Kindern Israel geben will. Aus jedem Stamm einen, und Mose sandte sie aus. Vers 25. Sie kehrten um, als sie das Land erkundet haben, nach 40 Tagen. 27 und erzählten, wir sind in das Land gekommen, dahin ihr uns gesandt habt, darin Milch und Honig fließt. Dies ist seine Frucht. Nur, dass starkes Volk darin wohnt und sehr große und feste Städte sind. Also ein ehrlicher Bericht. Vers 30. Kaleb stillte das Volk gegen Mose und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm waren, hinaufgezogen, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk. Sie sind uns zu stark. Und machten dem Lande, das sie erkundet hatten, ein böses Geschrei. Vers 33, wir sahen auch Riesen darin, Enaks Kinder. Jetzt kommt Josua zu Wort, Vers 7. Das Land, das wir durchwandelt haben, es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, dann wird er uns in das Land bringen. Fallet nur nicht ab vom Herrn. Fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht. Was geschieht hier? Der Unglaube sieht die Schwierigkeiten, der Glaube sieht Gott über den Schwierigkeiten. 10 Männer berichten, was sie gesehen haben und bleiben dort stehen. Und die Folge ist, wir können nicht. 2 Männer haben das Gleiche gesehen und bestätigen den Bericht. Und schauen auf und sagen, aber der Herr hat gesagt. Und die 10 Männer ziehen das ganze Volk auf ihre Seite. Und die 2 bleiben alleine stehen. Mit ihrem Glauben. 10 Kundschafter geben einen menschlichen Bericht von dem, was vor Augen ist. Und das wird so viele Male wiederholt, wenn ihr das lest, Vers 28. Wir sahen auch Enaks Kinder dort. Vers 32, wir sahen Leute von großer Länge. Vers 33, wir sahen Riesen daselbst. Wir sahen, wir sahen, wir sahen, wir sahen und die werden immer größer. Und die Entmutigung sinkt, sinkt, sinkt. Und da ist Kaleb und Josua, die sagen, das stimmt alles, aber der Herr ist noch größer. Was für einen Weg gehen wir? Kehren wir um vor den Schwierigkeiten, weil wir nicht glauben? Kades Barnea heißt der Ort. Wenn ihr dann lest heute Mittag hier, Kades Barnea ist ein ganz wichtiger Punkt in der biblischen Verkündigung. Kades Barnea wird öfters erwähnt. Als der Wendepunkt, wo ein ganzes Volk seine einmalige Chance vertan hat. Hier hätten sie nach Kanaan gekommen. Seht einmal Vers, Kapitel 14, Vers 40. Gott hatte gesagt, nein, ihr kommt nicht hinein. Kapitel 14, 40. Da machten sie sich des Morgens früh auf und zogen auf die Höhe des Gebirges und sprachen, hier sind wir, wir wollen hinaufziehen. Vers 41, Mose sprach, warum übertretet ihr des Herrn Wort? Es wird euch nicht gelingen, zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch. Vers 44, aber sie waren störrig, hinaufzuziehen. Und? Da kamen die Amalekiter, Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis Gen Horma. Weißt du, so geht es uns manchmal auch, dass wir dann in der Auflehnung gegen Gott sagen, naja, dann mache ich es halt auch ohne Gott. Das wird uns nicht gelingen. Das geht nicht. Kades Barnea ist die Frage, glaubst du Gott, dass er es schafft, dass er es schafft? Oder meinst du, du musst es tun? Und so wird Israel abgesägt, geht zurück. Unglaube, haben wir im Hebräer 3 gelesen, um ihres Unglaubens willen konnten sie nicht hineinziehen. Unglaube ist eine Beleidigung Gottes. Ich bitte Gott viel um Vergebung. Ich sage so oft zu ihm, Herr Jesus, wie oft stehst du neben meinem Leben und bietest dich mir an und ich nehme dich nicht in Anspruch. Ich lebe aus mir. Und was müssen Menschen dann erleben? Sie erleben nicht deine Macht, sie erleben meine Ohnmacht und meine Schwäche und meine Sünde. Und nicht deine Größe. Der Herr steht da, er bietet sich uns an, er wartet nur drauf. Aber ohne ihn geht es nicht. Unglaube ist eine Entmutigung für Unentschiedene. Wie schnell lassen sich Unentschiedene nachher anstecken? Würden wir im Glauben vorangehen, und ihr könnt Gemeinden studieren in Deutschland, Land auf, Land ab, wo ein frohes Glaubensleben von Familien ausgelebt wird, da haben wir eine dynamische Gemeinde. Wo Glaube verschwunden ist, ist Entmutigung da. Wie lautet die Botschaft, die wir haben? Zieh ein. Zieh ein. Schlag einmal 5. Mose schnell auf. Was geschieht nach all diesen Geschichten? Und vielleicht streicht der eine und andere sich dieses Wort für sich selber einmal tüchtig an. 5. Mose 2. Da wandten wir uns und zogen aus zur Wüste, auf der Straße zum Schilfmeer, wie der Herr zu mir sagte, und umzogen das Gebirge Seir eine lange Zeit, 40 Jahre. Und der Herr sprach zu mir, ihr habt dieses Gebirge nun genug umzogen, wendet euch nach Mitternacht, nach Norden, zieht ein. Mir ist Vers 3 so wichtig geworden. Es ist genug, jetzt reicht's. Warum will ich noch weiter in meinem Unglauben, in meinem Ungehorsam, in meiner Rebellion, in meiner Ungeduld, in meiner Unzufriedenheit leben? Das kann im kleinen Alltag geschehen. Da sitze ich manchmal am Autosteuer, am Lenkrad und fahre und denke über einen Bruder nach und habe böse Gedanken über ihn. Und auf einmal kommt es über mich, wo bist du denn gelandet? Herr, vergib mir, es ist genug, Schluss! Und dann kommen andere Gedanken. Ich liege im Bett und ich hänge sorgenvoll an irgendetwas. Es ist genug! Schluss! Hier müssen wir einen Punkt machen. Und das tut auch gut, wenn wir das untereinander sagen, wenn wir einen haben, der so in Fahrt ist und murrt und meckert und unzufrieden ist, rebellisch ist. Ihm einfach zu sagen, es ist genug. Ich habe in unserer Gemeinde einen schweren Dienst getan vor einiger Zeit, weil wir einige Unordnung und Unruhe hatten, habe ich diesen Text gewählt, 5. Mose 2, Vers 3. Der hat mich selber so gepackt. Ich bin selten durch ein Wort Gottes so aufgewühlt worden, wie durch diesen Satz, wo Gott sagt, jetzt ist genug. Jetzt wendet euch und zieht ein. Was für ein Geschenk, wenn wir uns umwenden dürfen und morgen dann im Buch Josua diesen wunderbaren Einzug und den Segen Gottes erleben. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, es sind dunkle Kapitel, die wir miteinander angeschaut haben. Aber es sind Kapitel, die uns so nahe kommen. Wir finden uns darin. Wir kennen die Werke des Fleisches. Wir wissen, was in uns ist. Und wir wollen heute